Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Wusstet ihr schon, dass es in Bayern ein Parlament der Ingenieure gibt? Die Vertreterversammlung der Bayerischen Ingenieurekammer BAU beschäftigt sich mit den grundlegenden berufspolitischen Anliegen des Berufsstandes. Und wir haben heute ein Mitglied der Vertreterversammlung bei uns zu Gast, Diplom-Ingenieurin Stefanie Sierig. Gemeinsam schauen wir uns an, was genau das Parlament der Ingenieure so besonders macht und wie es hinter den Kulissen abläuft. Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Stefanie, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, gerne. Mein Name ist, wie du gesagt hast, Stefanie Sierig. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, Ehefrau und Bauingenieurin. Derzeit arbeite ich in der Prüfstatik bei der LGA, das ist die Landesgewerbeanstalt Bayern, in der Außenstelle Passau. Kurz gesagt, bei meiner Tätigkeit so als Prüfstatikerin schaue ich mir an, ob die Standsicherheitsnachweise, die Bewährungs- und die Konstruktionspläne okay sind. Und zusätzlich überprüfe ich dann die Bauausführung stichprobenartig. Und am Ende geht es uns darum, dass alles, was geplant ist, auch verlässlich und sicher gebaut wird. Neben meinem Job engagiere ich mich ehrenamtlich in der Bayerischen Ingenieurekammer Bau. Wie du erwähnt hast, bin ich Mitglied der Vertreterversammlung und arbeite aber auch noch in verschiedenen Arbeitskreisen und Ausschüssen mit. Und genau dieser Blick über den eigenen Berufsalltag hinaus und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist mir total wichtig. Und es macht mir ehrlich gesagt auch richtig Spaß.
Super, das ist schön zu hören. Bevor wir zur Ingenieurkammer Bau kommen, vielleicht mal ganz kurz einen Einblick noch so ein bisschen in deinen Berufsalltag. Du hast gesagt, du bist Prüfstatikerin bei der LGA. Was macht ein Prüfstatiker? Wir haben ja immer so den Tragwerksplaner. Ist dann der Prüfstatiker, sagen wir mal, sowas Ähnliches oder gibt es da gewisse Unterscheidungskriterien? Führ uns doch mal so ein bisschen in das Berufsbild eines Prüfstatikers hinein.
Naja, wir leben in Bayern nach dem Vier-Augen-Prinzip oder in Deutschland und ab einer gewissen Bauwerksgröße oder Klasse wird dann die Tragwerksplanung oder die Statik nochmal von der Prüfstatik überprüft. Und wir kriegen praktisch die fertigen Unterlagen zugeschickt, digital meistens mittlerweile. Und dann rechnet man es mir unabhängig davon nochmal. Meistens kommen wir zum gleichen Ergebnis. Manchmal haben wir geringe Abweichungen, dann diskutieren wir das aus. Es gibt ja immer verschiedene Herangehensweisen, ein Problem zu lösen. Und so gewährleistet man einfach eine gewisse Qualität.
Jetzt hast du schon gesagt, gewissen Bauwerkstypen. Also was sind es dann für Gebäude, die dann einer Prüfstatik unterliegen? Von welchen Gebäuden sprechen wir denn da?
Also bei uns im Bereich sind es dann meistens Hallen, die eine größere Spannweite haben, oder Schulen, Krankenhäuser, einfach Gebäude mit gewissen Anforderungen an die Sicherheit, die werden dann nochmal extra geprüft.
Okay, alles klar. Und jetzt, wenn man ja Bauingenieurwesen studiert, dann hat man natürlich auch ein gewisses, wenn man dann in Richtung Tragwerksplanung geht, ein gewisses Faible für Statik. Aber dann zieht es da dann doch häufig den ein oder anderen mehr in, sagen wir mal, das Entwerferische. Also, dass ich eine Statik entwerfen möchte, ein Tragwerkskonzept mehr erarbeite. Du bist jetzt aber schon jemand in der Position, der ein fertiges Tragwerkskonzept erhält und dann einfach nur schaut, okay, passt das oder nicht? Wie kommt das, dass man jetzt mehr so der einfach nur nachrechnen und nicht so auf der Tragwerkskonzeptionierung unterwegs ist?
Ich denke, beide Seiten sind interessant und ich habe beides schon gemacht. Ich habe wirklich auch klassisch angefangen, Statik aufzustellen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den Bereich der Prüfstatik, dass man das vorher schon gemacht hat, weil dann sieht man einfach, was muss ich denn am Anfang machen, die Lastannahme, mir das Gebäude genau anschauen oder die Planung, manchmal fällt da schon was drüber. Und dann war das irgendwie, für mich war es irgendwo ein logischer Schritt, weil ich bin ja vorher in meiner Tätigkeit auch mit Prüfingenieuren schon in Berührung gekommen und das ist einfach dasselbe, mal von der anderen Warte betrachtet. Ich sitze in dem Fall jetzt nicht vom leeren Blatt Papier am Anfang, sondern ich kriege was Fertiges, aber ich fange genauso an und schaue mir das erst mal die geplante Struktur des Gebäudes an, dann schaue ich mir die Lastannahmen an und dann beginnen wir wie jeder andere von oben nach unten durchzurechnen.
Und gibt es da so Stellen, Punkte, da wo meistens immer so das größte Diskussionspotenzial entfacht wird zwischen dem Aufsteller und dem Prüfer? Gibt es immer so gewisse Bauteile, wo da immer wieder mal ein bisschen diskutiert werden muss?
Gern beim Durchstanzen. Weil beim Durchstanzen in der Theorie oder am Papier kann ich ja vieles annehmen. Und wenn ich dann den Bewährungsplan kriege, ist vielleicht doch ein bisschen anders. Einfach durch das, wie man es einbauen konnte oder was sich nachträglich noch ergeben hat. Genau. Und naja, aber das lässt sich alles lösen. Eben im kollegialen Miteinander.
Genau. Das denke ich auch, weil, ja, bitte.
Es ist ja oft ein bisschen zeitlicher Abstand noch. Der Aufsteller rechnet es und dann rechnet es ja von oben nach unten durch und dann wird irgendwann mit den Bewährungsplänen angefangen und das macht meistens dann jemand anderer und natürlich schauen die in die Statik ein, aber da ist halt dann vielleicht auch leichter mal was übersehen und dann stimmt die statische Höhe nicht und dann fangen wir wieder von vorne an. Aber nur beim Durchstandsnachweis, also das kriegen wir hin.
Okay, denke ich auch. Kommunikation ist da der wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Thema Ingenieurkammer kommen. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, wenn ich jetzt Tragwerksplaner werden würde, ja, und ich habe zuvor im Studium noch nie wirklich Tragwerksplanung gemacht, ob es nicht sogar besser wäre, wenn ich zunächst beim Prüfer arbeite, um zu sehen, wie andere eine Tragwerksplanung erstellen und dann später zum Tragwerksplaner in der Konzeption werde, also zum Aufsteller. Jetzt hast du ja schon beide Seiten gesehen. Und kannst es ja im Nachgang besser beurteilen als ich, der jetzt da eher weniger Erfahrung hat. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass andersrum auch interessant sein kann. Aber die meisten fangen ja nicht als selbstständiger Tragwerksplaner an, sondern in einem Büro. Und auch da kriegt man ja gewisse Vorgaben oder Vorlagen, wie eine Statik aufgebaut ist. Und ich finde es bereichernd, dass ich vorher selbst aufgestellt habe, für meine jetzige Tätigkeit. Einfach, weil man dann viel genauer weiß, wo sind die Fallstricke oder auf was muss ich achten. Das weiß ich nicht, ob das direkt nach dem oder zu Anfang der Karriere geht sicherlich genauso, direkt in der Prüfstatik anzufangen. Ich verstehe deinen Aspekt, aber ich glaube, mir wäre die andere Seite lieber. Okay. Einfach mit einer gewissen Berufserfahrung an das Thema heranzugehen, weil das wissen wir alle, wir haben studiert, aber hinterher haben wir viel nicht gewusst. Wir haben gewusst, wo wir nachschauen müssen und wie wir an das Thema herangehen, um eine Lösung zu finden. Aber die Routine kommt erst beim Tun.
Absolut. Den größten Lerneffekt hast du in der Praxis. Bayerische Ingenieurkammer Bau. Du bist ja Mitglied bei der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Ja. Und für alle, die sich jetzt darunter nicht so viel vorstellen können. Was genau ist denn die Kammer überhaupt? Was macht ihr denn da?
Also die Kammer ist in erster Linie unsere Interessensvertretung. Die vertritt die Interessen aller am Bau tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure in Bayern und setzt sich dafür ein, dass wir gute und verlässliche Rahmenbedingungen in unserem Berufsstand vorfinden. Derzeit haben wir ungefähr 7.700 Mitglieder in der Kammer und dazu gehören die selbstständigen Ingenieurinnen und Ingenieure, genauso wie Angestellte, Beamte, also Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, die in unterschiedlichen Rollen am Bau tätig sind.
Und welchen Vorteil erhoffen sich denn die Ingenieure, wenn sie Mitglied dieser Bayerischen Ingenieurekammer sind?
Naja, das mit der Interessensvertretung beinhaltet eher diesen Punkt, dass unsere Stimme der am Bau Tätigen eben in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gehört wird und die Aspekte aus der fachlichen Richtung bei der Gesetzgebung oder bei Regelwerken und Rahmenbedingungen, die uns betreffen, die unsere tägliche Arbeit beeinflussen, gehört werden. Und die Kammer übernimmt ja auch noch andere Aufgaben, wie zum Beispiel im Bereich Berufsrecht und Selbstverwaltung. Sie kümmert sich um die Berufsanerkennungen und sorgt dafür einfach, dass Qualität und Professionalität im Berufsstand gesichert bleiben. Und das verschafft ja uns ja alle am Ende auch Vertrauen in unsere Arbeit, für die von außen drauf blicken. Und irgendwo unterstützt sie uns auch ja im Alltag. Es gibt Beratungsangebote, Arbeitshilfen und ein sehr breit gefächertes Weiterbildungsangebot, das über die Ingenieurakademie läuft. Meiner Meinung nach ist die Kammer einfach eine Plattform für uns Ingenieure, wo wir zusammenkommen können, da können wir uns einbringen, wir werden gehört und wir haben natürlich die Möglichkeit, unseren Berufsstand gemeinsam weiterzuentwickeln und zu stärken. Mhm.
Habt ihr da vielleicht ein Projekt oder ein Vorhaben oder eine erarbeitete Idee, die von der Politik gehört worden ist und dann auch in gewisse Umsetzungen durchgeführt worden ist?
Ich glaube, das hat ja jeder schon in den Medien mitgekriegt. Das war ja so eine gemeinsame Aktion der Bayerischen Architektenkammer und die Ingenieurekammer ist damit aufgesprungen zum Gebäudetyp E. Und da wurde sich sehr viel dafür eingesetzt. Es hat schließlich auch Gehör in der Politik gefunden. Und mittlerweile gibt es ja in Bayern einige Prototypen des Gebäudetyps E. Und ich denke, da war schon auch wichtig, dass sich die Ingenieure dafür eingesetzt haben, dass das möglich ist, dass man einfach einfacher bauen kann, ohne im Bereich von Statik, Brandschutz, da Sicherheitslücken entstehen zu lassen. Es ist deswegen genauso sicher. Dann machen wir eher Abstriche, vielleicht in der technischen Ausstattung. Oder bei der Auswahl der Materialien, dass man sagt, es geht mit etwas anderem genauso. Wir müssen ja offen sein für neue Möglichkeiten und nicht immer nur sagen, haben wir schon immer so gemacht.
Mhm, absolut. So, jetzt bin ich ja auch Ingenieur, habe ja auch einen Master gemacht. Kann ich dort auch Mitglied werden bei der Ingenieurekammer Bau? Also wer kann denn da alles Mitglied werden und wie geht denn das vonstatten?
Natürlich. Kannst du auch Mitglied werden und die Kammer freut sich, wenn du Mitglied wirst. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Wege. Entweder du wirst Pflichtmitglied oder freiwilliges Mitglied. Die Pflichtmitglieder sind meistens selbstständige Ingenieure oder welche, die besondere fachliche Verantwortung tragen, teilweise Geschäftsführer. Und Pflichtmitglied wird man, indem man sich als beratende Ingenieurin oder beratender Ingenieur eintragen lässt. Das ist ein Titel, der ist auch gesetzlich geschützt und der steht für geprüfte Qualifikation, Berufserfahrung und unabhängige Beratung. Also ist ein Zeichen hoher Qualität und Verlässlichkeit. Und dann gibt es noch die freiwillige Mitgliedschaft. Dafür stellt man einen Antrag, weist nach, dass man in Bayern lebt oder arbeitet. Natürlich sollte man berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieurin oder Ingenieur zu führen und reicht einfach seine Unterlagen bei der Kammer ein. Die werden dann geprüft und im Anschluss kann man dann die Angebote der Kammer nutzen. Zu den freiwilligen Mitgliedern zählen häufig Angestellte, Beamte oder auch Selbstständige.
Okay, sehr stark. Gut, dann überlege ich es mir nochmal mit den Mitgliedern. Man spricht ja immer so vom Parlament der Ingenieure. Und was würdest du sagen, wie bedeutend ist denn eure Interessensvertretung für die Weiterentwicklung unserer Branche? Und wo siehst du auch gewisse Stärken und auch gewisses Verbesserungspotenzial noch?
Also wie du schon gesagt hast, ich denke, du meinst die Vertreterversammlung als unser Parlament der Ingenieure, es wird auch oft so bezeichnet. Mhm. Und diese Vertreterversammlung ist das höchste Gremium der Bayerischen Ingenieurkammer Bau. Und diese Vertreterversammlung wird alle 5 Jahre neu gewählt. Und dieses Jahr ist tatsächlich auch Wahljahr. Also wenn irgendjemand sich aktiv einbringen möchte oder mehr dazu wissen möchte, der wird mich gern kontaktieren und mich ansprechen. Und die Vertreterversammlung besteht aus 125 gewählten Kammermitgliedern. Jeder, der Mitglied in der Kammer ist, kann sich praktisch aufstellen lassen und sich wählen lassen. Aus der Mitte von der Vertreterversammlung wird dann der 9-köpfige Vorstand gewählt, ob wir das nächste Mal hoffentlich auch Frauen dabei sein werden. Und eine große Stärke von diesem Gremium ist halt einfach, dass jede Vertreterin und jeder Vertreter kann einen Antrag einbringen. Dieser Antrag wird dann im Plenum diskutiert und abgestimmt, und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, inhaltliche Schwerpunkte in die Kammerarbeit einzubringen und diese aktiv mitzugestalten. Eine wichtige Rolle spielen da auch noch dann die Ausschüsse. Es gibt 3 feste Ausschüsse: den Haushalts-, den Rechnungsprüfungs- und den Satzungs- und Wahlordnungsausschuss. Die haben einfach festgelegt. Und dann können aber noch Bedarf an weitere Ausschüsse eingerichtet werden. Diese Ausschüsse werden dann komplett mit Mitgliedern der Vertreterversammlung besetzt. Und die bearbeiten dann die ihnen zugewiesenen Themen einfach deutlich vertieft. Da wird dann in kleiner Gruppe, in kleiner Runde vertieft an einem Thema gearbeitet oder an mehreren. Und was dieses Parlament so bedeutend macht, ist, dass ja da Ingenieurinnen und Ingenieure aus ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zusammenkommen. Aus der Planung, der Ausführung, der Verwaltung, Prüf- und der Beratungstätigkeit. Und dadurch haben wir so eine große Vielfalt an Perspektiven. Und das zeigt ja auch dann eine große Realität unseres Berufsalltags wieder. Und diese Vielfalt an Perspektiven, wenn in die Entscheidung einfließen, denke ich, dass uns das durchaus weiterbringt. Dass wenn eine Entscheidung auf vielfältiger Basis basiert, dass man da ganz andere Aspekte auch betrachtet, wie wenn man sie nur aus einer ganz kleinen Gruppe, die alle den gleichen Hintergrund haben, trifft. Naja, Entwicklungspotenzial gibt's, wie du gesagt hast, überall. Und ich denke, wir könnten in der Vertreterversammlung einfach versuchen, die jüngere Generation mehr einzubinden und oder mehr dafür zu motivieren, sich auch schon in jungen Jahren so ein Amt zu stellen und vielleicht eine größere Vielfalt oder Diversität innerhalb der Vertreterversammlung schaffen. Aber insgesamt ist ja die Vertreterversammlung ein zentrales Instrument, um unsere Branche aktiv weiterzuentwickeln und da Impulse zu setzen.
Was ich damals als Student immer wahrgenommen habe und auch immer wieder sehe, dass bei gewissen Jobmessen, dass ihr da auch immer sehr aktiv seid, das finde ich auch gut, um einfach die Wahrnehmung der Kammer zu schaffen und auch immer wieder die Studenten, also die herangehenden Ingenieure, aufmerksam zu machen, hey, es gibt da, wo du auch etwas beitragen kannst, jetzt neben deiner Arbeit später. Aber dort unterstützen wir dich auch oder geben dir halt auch eine gewisse Plattform zum Austausch. Und das ist ja auch sehr praktisch. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen von der Organisationsstruktur erzählt. Kann ich mir das dann vorstellen wie so eine Art Bundestag in der Politik, also mit einer gewissen Regierung, aber auch noch mit einer gewissen Opposition? Oder zieht ihr da alle an einem Strang?
Es gibt schon verschiedene Gruppierungen innerhalb der Vertreterversammlung, wir nennen das Listen, aber wenn es um die Sache geht, arbeiten wir eigentlich sehr gut zusammen und ziehen wir auch alle an einem Strang. Wir treffen uns 2-mal im Jahr und das läuft alles sehr strukturiert ab. Am Anfang berichtet der Präsident über die Arbeit der vergangenen Monate und gibt uns einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen innerhalb der Kammer. Und dann beschäftigen wir uns eben mit anstehenden Themen, diskutieren die und fassen auch konkret Beschlüsse. Ein wichtiger Bestandteil der Sitzungen sind auch noch die Berichte aus den Ausschüssen. wie wir schon gesagt haben, wird ja dort praxisnah und detailliert an einzelnen Themen gearbeitet. Und diese Ergebnisse spiegelt man dann einfach wieder zurück in die Vertreterversammlung, sodass alle Vertreter auch gut informiert sind. Wenn man vom Parlament der Ingenieure spricht, dann trifft es, glaube ich, vor allem auf die Bedeutung zu. Chaotisch war es während meiner Zeit, also die letzten knapp 10 Jahre, noch nie. Denn unsere Arbeitsweise ist eher sachlich strukturiert und sehr lösungsorientiert.
So wie es für einen Ingenieur sich auch gehört.
Ja, auch wenn man da, genau, man sieht einfach, dass wir Ingenieure sind. Wir folgen schon einer klaren Agenda und wir haben eine Tagesordnung und alles, aber es ist immer noch genug Zeit für Austausch und ein Raum für unterschiedliche Sichtweisen. Und natürlich gibt es einmal diskussionsintensivere Momente, aber die sind ja extrem wertvoll, auch für spätere Entscheidungen, weil dadurch sehen wir die Perspektive und Sichtweise von anderen und können die auch berücksichtigen. Und wie gesagt, spannend sind da vor allem auch die Hintergründe von uns Einzelnen, weil die einen kommen aus den Planungsbüros, die anderen aus Unternehmen, die nächsten wieder aus der Verwaltung und alle zusammen auch nochmal aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Und das macht es halt so spannend und vielfältig.
Sehr gut. Jetzt hast du auch schon über Beschlüsse gesprochen. Fällt dir da ein gewisser Beschluss ein, ein wichtiger Beschluss, über den ihr kürzlich entschieden habt?
Ja, kann ich sogar mit zwei dienen. Und zwar das eine, was ja wirklich für uns ein großer Beschluss war, das ist, dass die nächste Wahl zur Vertreterversammlung, die in diesem Herbst erstmals digital stattfinden wird. Und das ist ein großer Schritt, weil so Kammerwahlen waren ja bisher immer absolut klassisch organisiert mit einem riesigen Wahlzettel. Weil wenn ich 125 Vertreter wählen will, brauche ich natürlich viel, viel mehr Kandidaten. Und dann ist es schon so ein Papierzettel wie ein A0-Plan. Den breite ich auf und dann habe ich diese unendlich vielen Namen. Genau, da darf ich dann 4 Stimmen vergeben. Also kann ich schon suchen, bis ich jemanden finde, den ich kenne. Und dieser Schritt zur digitalen Wahl ist ja irgendwo ein ganz klarer Schritt Richtung Zukunft. Wir wollen mal die Wahlbeteiligung erleichtern und auch zeitgemäße Prozesse nutzen. Vielleicht, oder wir erhoffen uns, dass dann diese Mitwirkung für unsere Mitglieder ganz einfacher und attraktiver wird. Und für uns oder für alle Beteiligten wird es auch wahnsinnig spannend zu sehen, ob dieses neue Format angenommen wird oder wie gut es angenommen wird und wie sich das dann auch auf die Wahlbeteiligung auswirkt. Weil früher ist dieser Wahlbogen versandt worden und dann hat man den mit der Post gekriegt und dann ist er vielleicht auf irgendeinem Stapel am Schreibtisch versumpft und vielleicht kam noch eine E-Mail-Erinnerung, jetzt sind die Wahlunterlagen wieder zurückzuschicken oder letzter Termin. Und da haben sie einmal vergessen werden können. Und das wird jetzt in Zukunft so sein, sobald die draußen sind, kann ich auch wählen. Und vielleicht können wir dadurch auch mehr motivieren, ihre Stimme abzugeben. Und unser zweiter wichtiger Beschluss war die Beitragsermäßigung für Mitglieder, die Kinder unter 3 Jahren haben. Die zahlen dann für einen bestimmten Zeitraum einen reduzierten Beitrag, unabhängig davon, ob das Mama oder Papa betrifft, der Kammermitglied bei uns ist. Und wenn beide Kammermitglied sind, dann gilt es natürlich auch für beide. Und da sieht man schon, dass diese Entscheidungen, die wir da treffen, praxisnah, zukunftsorientiert sind. Und wir versuchen auch möglichst nah an den Bedürfnissen der Ingenieurinnen und Ingenieure zu sein.
Okay. Jetzt bietet ja die Ingenieurkammer eine extrem gute Repräsentation der allgemeinen Wahrnehmung oder auch des allgemeinen Zustands in der Baubranche. Und da würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, wie blicken denn die Ingenieure auf die aktuelle Situation jetzt im Fokus Bau auf Deutschland? Ja, wir haben ja einige Großbauprojekte, die wir also ein bisschen nicht in den Sand jetzt gesetzt haben, aber die jetzt einfach mal von den Kosten her oder auch von der Zeit her nicht so abgelaufen sind, wie wir es geplant sind. Stichwort BER, Stuttgart 21 oder auch die Elbphilharmonie. Was ist denn so dein aktueller Eindruck oder auch der Eindruck von den Leuten, mit denen du häufig sprichst oder von der Ingenieurkammer, von der aktuellen Situation hier in Deutschland?
Nein, ich denke, wir sind fachlich und technisch in der Branche sehr gut aufgestellt. Nur wir nutzen dieses enorme Potenzial noch nicht überall. Wir schöpfen es nicht aus. Und ein großes Thema, glaube ich, ist für viele die vielen Regelungen, Vorgaben und die langen Prozesse. Aber wir sollten vielleicht auch hier eine Chance sehen, einfach eine Chance, Verfahren zu vereinfachen, Sachen klarer zu strukturieren und vielleicht auch stärker zu digitalisieren. Denn wenn wir Genehmigungen, Nachweise und Abstimmungen effizienter hinkriegen, dann profitieren doch am Ende alle, die Planer, die Bauherren, die Behörden und auch die Gesellschaft. Und die Digitalisierung bietet uns ja da enormes Entwicklungspotenzial. Wenn wir da digitale Planungen haben mit durchgängigen Datenmodellen und dann digitale Genehmigungsverfahren, dann können ja die Abläufe deutlich beschleunigt und transparenter gemacht werden. Und wir wissen ja, dass wir diese technischen Werkzeuge längst haben, aber es geht halt jetzt darum, dass wir sie konsequent und flächendeckend umsetzen. Dann haben wir noch den Fachkräftemangel, ist ja eine Riesenherausforderung momentan, aber vielleicht eröffnet sie uns ja auch eine Chance, unseren Beruf attraktiver zu gestalten, indem wir moderne Arbeitsmodelle, neue Rollenbilder und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube, wir befinden uns irgendwo an einem Wendepunkt. Wenn es uns gelingt, diese Prozesse zu modernisieren und die fachlichen Kompetenzen aus der Praxis mehr einzubinden, dann können wir vielleicht schneller, nachhaltiger und effizienter bauen. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass die Fachleute sich einbringen, zum Beispiel in die Ingenieure kommen. Die gibt es ja in allen 16 Bundesländern, sodass diese Chancen nicht nur erkannt werden, sondern damit man sie auch wirklich nutzen. Also ich habe gar kein so schlechtes Bild von der deutschen Bauwirtschaft.
So soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. Ich denke auch, dass wir fachlich richtig gut aufgestellt sind. Nur von der Genehmigungsseite, dass da noch auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben ist, auch von den ganzen Vorschriften und den Regelwerken, dass wir dann mit jedem neuen Gesetz oder mit jedem neuen Zusatz eines Regelwerks uns da einfach nur ein bisschen Steine in den Weg stellen und das Ganze auch, sagen wir mal, viel pragmatischer und einfacher betrachten sollen.
Ja, aber da müssen wir halt einfach mal anfangen, Dinge klarer zu strukturieren und manches auch bei den Verfahren einfach Vereinfachungen einzuführen oder durchzubringen. Und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung durchaus helfen, wenn wir es eben konsequent umsetzen.
Aber wer muss denn da stärker in die Pflicht genommen werden? Sind es die Behörden? Sind es die Planer, Ingenieure, Architekten? Ist es die Politik? Wer muss denn da jetzt so ein bisschen den stärkeren Wurf machen oder, sagen wir mal, stärker nach vorne preschen?
Ich glaube, dass letztendlich ein großes Miteinander ist und man muss vielleicht aufhören, immer zu schauen, ja, wenn der das machen würde, könnten wir auch. Vielleicht muss eine Fachgruppe mal vorausgehen. Ich weiß schon, das ist nicht leicht, aber dass wir weniger uns gegenseitig die Schuld zuschieben, sondern mehr gemeinsam lösungsorientiert Wege finden, die wir nutzen können. Aber das ist ein sehr großer Wunsch.
Apropos Wünsche, jetzt mal angenommen, Stefanie, du hättest einen Wunsch frei, den du in der Baubranche ändern könntest. Wo würdest du ansetzen und was würdest du ändern?
Ich glaube, wir müssen mutiger sein bei manchen Dingen, weil wir halten uns ja sehr an Regelwerken und Vorschriften fest. Vielleicht müssen wir manchmal einfach sagen, wir sind Ingenieure, wir können das und dann einfach auch neue Wege gehen. Und das andere ist, ich glaube, wir müssen auch uns diverser aufstellen, sodass wir ja robuster werden, einfach verschiedene Sichtweisen mit einbringen und neue Sichtweisen zulassen, sodass, ich glaube, dadurch können Innovationen entstehen. Wir müssen mutig in die Zukunft gehen, ja?
Ja, das trifft auch ganz gut auf das nächste Thema zu, mutige in die Zukunft. Und zwar hat die Bayerische Ingenieurkammer nicht nur ein stabiles Netzwerk für Ingenieure nach außen, sondern auch für inneren Fortschritt. Und deswegen hast du ja auch Anfang Februar mit etwa 70 anderen Ingenieurinnen das Frauennetzwerk Ingenieurinnen at Baica gegründet. Was steckt denn hinter diesem Frauennetzwerk der Bayerischen Ingenieurkammer?
Also die Idee zur Ingenieurinnen at Baica ist ja im Ausschuss Leben, Arbeit, Karriere geboren. Und da bin ich die Vorsitzende. Und in diesem Ausschuss haben wir uns ja intensiv damit beschäftigt, wie so die Rahmenbedingungen im Beruf sind und wie sie sich weiterentwickeln lassen und wie wir einfach die vorhandenen Kompetenzen stärker sichtbar machen können. Und dabei haben wir festgestellt, die Ingenieurinnen sind ja fachlich sehr stark, wünschen sich aber oft mehr Austausch, Vernetzung und teilweise auch Orientierung, gerade wenn sie im eigenen beruflichen Umfeld vielleicht wenige Frauen sind. Und dann ist Ingenieurinnen at Baica als ergänzendes Angebot innerhalb der Kammer entstanden. Und wir haben das Ziel, einen Raum für Austausch zu schaffen, unsere Erfahrungen zu bündeln, voneinander zu lernen und auch ganz bewusst erfolgreiche berufliche Wege sichtbar zu machen. Dafür haben wir ja auch ganz konkrete Formate entwickelt. Zum einen die Interviewserie mit Bauingenieurinnen, da werden die unterschiedlichen Werdegänge und Erfahrungen vorgestellt. Die kann man gerne auf der Kammer-Homepage nachlesen. Oder auch dieses Regionalforum Bauingenieurin gestern, heute, morgen. Bei dem fördert man den Austausch auch zwischen den Generationen und zeigen Entwicklungslinien im Beruf. Und gleichzeitig bringt dieses Netzwerk auch viele neue Perspektiven in die Kammerarbeit ein. Und genau diese Vielfalt ist aus meiner Sicht ein echter Mehrwert für die ganze Branche.
Absolut. Siehst du da gewisse Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss in der Branche, damit, ja, sagen wir mal, auch Frauen, ja, einfach als selbstverständlich angesehen werden? Oder ist es mittlerweile schon so weit angekommen in der Baubranche, obwohl die Baubranche da doch sehr männerdominiert ist? Wie siehst denn du das?
Ich glaube, wir haben da noch Entwicklungspotenzial. Fachlich sind wir genauso gut qualifiziert wie die Ingenieure. Aber es gibt Spielräume, dass wir die Rahmenbedingungen etwas breiter und flexibler denken. Natürlich ist da wie immer ein Thema die Sichtbarkeit, einfach um ein Vorbilder zu schaffen, weil wenn Karrieren vielfältiger sind oder die Expertinnen und Experten wahrgenommen werden und es dadurch auch verschiedene Karrierewege greifbar werden, dann hilft es den Frauen genauso wie den Männern. Aspekte wie Vereinbarkeit und moderne Arbeitsmodelle bringen uns, glaube ich, allen große Chancen, weil Strukturen, die mehr Flexibilität ermöglichen, kommen ja nicht nur den Frauen zugute, sondern auch dem ganzen Ingenieurberuf. Und mit den Netzwerken, die spielen da sicherlich auch eine große Rolle, weil wenn wir diese öffnen und bewusst vielfältiger gestalten, dann entstehen ja auch neue Impulse. Und die bringen Lösungen und stärken unser Miteinander. Und ich glaube, oder genau hier wollen wir ja ansetzen mit unserem Frauennetzwerk Ingenieurinnen at Baica. Wir wollen bestehende Strukturen ergänzen, weiterdenken und auch dazu beitragen, dass die Potenziale, die ja vorhanden sind, besser genutzt werden.
Absolut. Sehr schön. Jetzt hast du in deiner Karriere, in deinem Leben schon sehr viel erlebt und mit Sicherheit hast du da auch mal die ein oder andere Herausforderung gehabt. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf das, was dich damals am meisten gefordert hat, was war denn das und was konntest du dann aus diesem Projekt oder aus dieser Herausforderung denn für dich mitnehmen?
Ich glaube, meine größte Herausforderung ist immer, die ist immer da und das ist einfach Beruf, Familie und auch persönliche Ansprüche in eine gute Balance zu bringen. so dass möglichst nichts verloren geht und dauerhaft zu kurz kommt. Und mir ist es ja auch wichtig, meiner Familie gerecht zu werden und gleichzeitig meinen beruflichen Weg weiterzugehen und mir selbst treu zu bleiben. Das ist in Realität ja manchmal nicht ganz so einfach. Und dann kommt noch dieses ehrenamtliche Engagement bei der Kammer dazu. Das ist zeitlich anspruchsvoll, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber es gibt mir ja viel zurück. Das sind neue Perspektiven, wertvolle Netzwerke und vor allem der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ist sehr viel wert. Und ja, dieses Zusammenspiel von allem funktioniert nur mit Unterstützung der Familie. Einfach gemeinsam Lösungen zu finden, offen miteinander umzugehen. Und ich würde sagen, rückblickend haben genau diese Herausforderung mich klarer gemacht in meinen Prioritäten und auch bestärkt darin, meinen eigenen Weg bewusst zu gestalten.
Du hast es gerade genannt, über den Tellerrand hinausschauen, finde ich sehr gut. Das ist immer das, was ich auch für den Studenten mit auf den Weg gebe. Macht es nicht nur das Bauingenieurwesen an sich, natürlich studiert es so gut wie möglich, aber schaut euch auch mal andere Fächer an oder schaut auch mal in einer anderen Fakultät, schaut euch mal bei der Wirtschaft vorbei, ja, wie da einfach BWL ausschaut. Und es hören ja auch den Podcast viele Studenten und Studentinnen. Und wenn du jetzt denen damit was auf den Weg geben würdest, was würdest du denen damit auf den Weg geben?
Dass sie sich offen und neugierig auf die Branche einlassen sollen. Weil die Branche ist ja unglaublich vielfältig und es gibt nicht nur den einen klassischen Karriereweg, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, seinen eigenen Platz zu finden. Und ich glaube, die Studierenden sollten da ihre eigenen Stärken ernst nehmen, sich nicht zu früh irgendwie festzulegen oder zu sehr mit anderen zu vergleichen. Wir brauchen alle unterschiedlichen Talente. Und genau das macht es ja auch so spannend. Da kann ich auch empfehlen, schon während des Studiums Netzwerke aufzubauen und, weil wir beim Tellerrand sind, Angebote außerhalb der Hochschule zu nutzen. Zum Beispiel bietet ja die Bayerische Ingenieurkammer Bau eine kostenlose Mitgliedschaft für Studierende an. Und das ist doch eine tolle Möglichkeit, früh Kontakte zu knüpfen, einfach sich sein eigenes Netzwerk zu stricken. Da kriegt man Einblicke in die Praxis und man kann auch schon mal hineinschnuppern und sehen, wie vielfältig der Ingenieurberuf tatsächlich ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist, traut euch, eigene Wege zu gehen. Ich glaube, die Baubranche bietet heute mehr Chancen denn je und sie lebt davon, dass junge Menschen sie aktiv mitgestalten.
Absolut. Zumal diese Branche auch nach wie vor händeringend Leute sucht, gewisse Projekte, Gebäude, Bauwerke nach vorne zu treiben, zu planen. Und da ist wirklich sehr viel möglich in der Baubranche mit sehr viel Potenzial. Sehr schön. Kommen wir zum Schluss, Stefanie. Am Ende des Podcasts kommt immer die berühmt-gerüchtigte Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und da würde es mich jetzt auch mal von deiner Seite interessieren, was denn dein Lieblingsbauwerk ist.
Ist für mich persönlich wirklich eine sehr schwierige Frage, weil es gibt ja unendlich viele spannende und beeindruckende Bauwerke. Und ich habe aber lange darüber nachgedacht und ich bin der Meinung, für mich sind viel wichtiger die Ingenieurleistungen, die dahinter stecken. Weil ein Bauwerk wird dann faszinierend, wenn es einfach verlässlich und selbstverständlich im Alltag funktioniert, sodass wir es kaum bewusst wahrnehmen. Und gute Beispiele dafür sind einfach Brücken. Die sind technisch hochkomplex, verbinden Regionen, ermöglichen Mobilität und sichern aber auch die Versorgung und das jeden Tag. Und erst wenn die Brücke gesperrt ist oder wenn sie fehlt, wird uns dann ganz plötzlich bewusst, wie sehr unser Alltag von diesem Bauwerk abhängt. Und daher, glaube ich, sind Brücken für mich ein gutes Beispiel dafür, was gute Ingenieurarbeit ausmacht. Sie funktionieren leise, zuverlässig und unverzichtbar. Und ich möchte fast sagen, daran zeigt sich, wie grundlegend wichtig wir Bauingenieure und Bauingenieurinnen für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind.
Sehr schön. Zumal auch der Brückenbau häufig auch die Königsdisziplin der Bauingenieure ist und wir sehr stolz darauf sein können, solche monumentalen Bauwerke zu errichten, als auch zu planen. Stefanie, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für die tollen Einblicke in die Ingenieurekammer, in die Bayerische Ingenieurekammer Bau. War jetzt auch für mich so das erste Mal, man bekommt sie immer ein bisschen mit, aber heute mal so ein bisschen einen tieferen Einblick. Vielen Dank dafür und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.